Hallo, schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind zur letzten Folge Public Sector Insider in diesem Jahr. Ich bin Paul Schubert und wie gewohnt haben wir auch in unserer Jahresendfolge wieder drei verschiedene Themen für Sie. Zuerst beginnen wir mit einem Interview mit dem Staatssekretär des niedersächsischen Innenministeriums Stefan Mahnke. Darauf kommentieren wir die geplante Rentenerhöhung und zum Abschluss recherchieren wir über das Phänomen von Sonnenstürmen. Seit 2013 ist Stefan Mahnke Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport. Im Gespräch mit Guido Gerd erzählt der Beamte vom Status quo der niedersächsischen Landesverwaltung im Bereich der Digitalisierung und erklärt, ob die Fristeinhaltung des OZG realisierbar sein wird.
Fangen wir mal mit einem einfachen Einstieg an. Also es ist mittlerweile Legende oder viel besprochen, dass durch Corona natürlich die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in anderen Bereichen natürlich einen enormen Schub erlangt hat. Wenn Sie jetzt mal heute auf Niedersachsen gucken, auf die niedersächsische Landesverwaltung natürlich insbesondere, also Ihren Zuständigkeitsbereich, wie zufrieden sind Sie mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung aktuell?
Sie haben es ja schon angedeutet, ich bin schon etwas länger im IT-Planungsrat und wenn ich so an die Anfangszeiten zurückdenke und mir die Situation heute angucke, dann hat auch der Einfluss, der Wert des IT-Planungsrats hat sich erheblich gewandelt und ist gestiegen. Ich war damals, als das OZG eingeführt wurde, eher skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Heute im Nachhinein muss ich sagen, das war eine richtige Initialzündung, insbesondere deswegen, weil wir dadurch die gesetzliche Verpflichtung bekommen haben. Und die gesetzliche Verpflichtung macht es gegenüber den Finanzministern immer sehr viel einfacher, Geld zu bekommen. Insofern bin ich heute sehr viel zufriedener als zum Anfang meiner Tätigkeit. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg in Niedersachsen, was die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes angeht. Wir haben die Basisdienste soweit umgesetzt, dass sie jetzt auch die Kommunen da angeschlossen werden können und sind jetzt dabei, die Verwaltungsleistungen, die ja nach und nach dem EFA-Prinzip von den einzelnen Bundesländern entwickelt werden, dann in die Verwaltung, in unser System zu überführen. Das wird noch eine spannende, eine große Herausforderung, aber im Moment bin ich gut zufrieden.
Das freut mich zu hören. Nun sind Sie seit 2013 natürlich auch im Verbund mit Boris Pistorius, also Ihrem Minister und Ministerpräsident Stefan Weil, auch dabei, die Digitalisierung nach vorne zu treiben. Was sind denn so in wenigen Worten mal beschrieben, was sind denn so die Kennzeichen einer guten Digitalpolitik für Sie nach Ihrer bisherigen Erfahrung?
Also wichtig ist, glaube ich, und das muss das Ziel sein, dass die Bürger mit der Digitalisierung, mit den Angeboten, die wir als Staat machen, dass die Bürgerinnen und Bürger damit zufrieden sind. Das ist der Maßstab. Und dafür braucht es die Beschleunigung insbesondere, die Beschleunigung der Prozesse, der Geschäftsabläufe. Es braucht gute Online-Dienste, die ein gutes Angebot für die Bürger machen. Und wo wir wirklich besser werden müssen, ist bei dem Thema, dass Unterlagen nicht mehrfach eingereicht werden müssen, sondern dass Daten automatisch gezogen werden. Also heute ist es vielfach noch so, dass beispielsweise Führungszeugnisse eingereicht werden müssen oder Bescheinigungen des Einwohnermeldeamtes beigebracht werden müssen und. Das kann alles automatisiert erfolgen und ich glaube, das müssen wir umsetzen, damit wir am Ende die Bürger auch zufriedenstellen.
Genau, das wäre jetzt auch ein Punkt, wo ich nochmal reingehen würde. Also das wäre ein Punkt, wo Sie sagen, das wäre ein Schwerpunkt, wo wir zukünftig noch besser werden können. Was sind denn andere Bereiche, wo Sie noch Veränderungen anstreben, schwerpunktmäßig? Sie brauchen jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber wo liegen Schwerpunkte der nächsten Jahre? OZG hatten wir schon besprochen, das ist klar, aber vielleicht auch mal links und rechts vom OZG geschaut.
Also ein Schwerpunkt bei uns im Land ist die Konsolidierung. Die IT ist, wie auch in anderen Bundesländern, wie auch beim Bund in unserem Land noch so organisiert, dass wir zwar einen zentralen IT-Dienstleister mit ITN Niedersachsen haben, aber daneben noch viele Ressorts, die ihre IT selber machen, die selber Server betreiben, die selber ihr Desktop-Management noch machen. Und da müssen wir zu mehr Konsolidierung kommen und auch erstens wirtschaftlicher zu werden, aber insbesondere das Thema IT-Sicherheit ist hier etwas, was sich in den letzten Jahren auch nochmal entwickelt hat, was ganz andere Herausforderungen hat als noch vor ein paar Jahren. Und auch so eine zentralisierte Infrastruktur kann viel besser auf Sicherheit getrimmt werden, als das möglich ist, wenn einzelne Ressorts ihre IT noch selber betreiben.
Als Abschlussfrage dann noch etwas, was momentan ja alle umtreibt, ist vielleicht zu viel gesagt, wo aber wir eine Diskussion nächstes Jahr absehbar noch bekommen werden. Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes ist ja ursprünglich oder per Gesetz befristet, soll erfolgt sein zum 31.12.2022. Also das Zeitfenster ist relativ sportlich. Ist das noch realistisch angesichts des derzeitigen Umsetzungsstandes? Punkt 1 und Punkt 2, sollten wir uns, die wir da alle als Akteure entweder aktiv oder passiv beteiligt sind, vielleicht auch ein bisschen gedanklich locker machen oder von dieser Frist lösen und sagen, wenn wir nicht alle 575 Verwaltungsleistungen bis zum Stichtag 1:1, also gesetzeskonform umgesetzt haben, sondern wenn es ein bisschen später wird, wir aber den Prozess weiter im Blick behalten, dann ist das auch im Sinne der Ziele, die wir damit verfolgen, in Ordnung.
Also ich kann es heute noch nicht einschätzen, ob wir das Ziel erreichen werden. Man kann so seine Zweifel bekommen. Andererseits sind jetzt viele Bundesländer auch wirklich gut unterwegs. Es kommen jetzt immer mehr beinahe für alle Leistungen rein, sage ich mal. Da müssen jetzt geprüft werden, sind die für Niedersachsen, und das machen ja alle anderen Länder im Moment genauso, sind die für Niedersachsen verwendbar. Und wenn wir diese Prüfung abgeschlossen haben, dann können wir, glaube ich, ein Stück weit klarer sehen. Also ich würde mal sagen, erstes, zweites Quartal nächsten Jahres kann man, glaube ich, sehr gut einschätzen, wie weit werden wir am Ende des Jahres 2022 dann sein. Für mich ist viel entscheidender als die Frage, ob wir nun alle 575 Verwaltungsleistungen umsetzen. Erstens schaffen wir es, die Top 100 Leistungen umzusetzen. Also die Leistungen, wo wirklich die Bürger ein ganz vornehmliches Interesse dran haben. Und ich glaube, viel wichtiger wäre es mal, in der Zahl zu denken, wie viel der nachgefragten Verwaltungsleistungen können wir eigentlich befriedigen. Und wenn wir da am Ende bei 80-90% sind, dann kommt es gar nicht mehr darauf an, ob das nun die Hälfte oder zwei Drittel der Verwaltungsleistungen sind. Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, können die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die meisten der nachgefragten Verwaltungsleistungen, können sie digital umsetzen. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das gewährleisten können.
Herr Staatssekretär Manke, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch und alles Gute bei der Umsetzung der von Ihnen beschriebenen Projekte und darüber hinaus.
Ja, ich bedanke mich auch und bin gerne nächstes Jahr wieder dabei.
Das war Staatssekretär Manke im Gespräch mit Guido Gerd. Bei dem Interview handelt es sich um einen Ausschnitt aus unserer Chefgesprächreihe. Wenn Sie am vollständigen Gespräch interessiert sind, schauen Sie gerne auf unserer Website digitaler-staat.online unter dem Menüpunkt Mediathek vorbei. Um 4,4% soll die Rente ab Juli 2022 erhöht werden. Ist das fair für junge Erwerbstätige, deren Gehalt nicht im selben Maße steigt und die zukünftig auch mit einem höheren Betrag belastet werden sollen? Wird das Renteneinstiegsalter wie von der Ampelkoalition geplant perspektivisch nicht erhöht werden müssen? Ein Kommentar von Bennett Clavon, gelesen von Tanja Clement.
Wie wohl kaum ein anderer Satz im Nachkriegsdeutschland hat das Versprechen des damaligen Arbeitsministers Norbert Blüm das Verhältnis der Deutschen zur Rente geprägt. Die Rente sei sicher, sagte er damals, 1986. Ob diese Aussage in der Form noch komplett der Wahrheit entspricht, wird sich in Zukunft zeigen. Schon heute wirkt dieser Satz vor allem für die jüngere Generation aber wie blanker Hohn. Ebenso wirkt die erst kürzlich beschlossene Rentenerhöhung im kommenden Jahr für jüngere Menschen wie ein Schlag ins Gesicht. Zwar soll die Rente jetzt aufgrund des sogenannten Nachholfaktors ab Juli 2022 nur um 4,4% statt wie ursprünglich angedacht 5,2% steigen, dennoch ist die Steigerung beachtlich. Einen 5-prozentigen Anstieg der Rente im Westen gab es zuletzt in den 1980er Jahren. Zum Vergleich: nach den letzten Tarifverhandlungen bekommen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 2,8% mehr Geld. Schon jetzt deckt der Bund fast ein Drittel der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies sind immerhin 100 Milliarden Euro. Es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass bis 2035 der Beitragssatz auf über 22% steigen soll. Generationengerechtigkeit sieht anders aus. Momentan und in Zukunft werden vor allem junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch stärker belastet. Und das gleich doppelt. Zum einen über einen höheren Beitrag und über Steuergelder, die dann an anderer Stelle fehlen. Zudem konnten die wenigsten Arbeitnehmer in der Vergangenheit mit starken Einkommenszuwächsen in der gleichen Größenordnung rechnen. Wenn die neue Bundesregierung es ernst meint, mit der Selbstzuschreibung als Zukunftskoalition, muss sie besser heute denn morgen handeln. Dies bedeutet auch, vermeintlich unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Der Sachzwang ist schon lange da. Da muss man sich von alten Wahlkampfsprüchen, dass das Rentenalter nicht angehoben würde, verabschieden. Auch das wird das Problem zwar nicht komplett lösen, aber nichts zu machen. Und Erhöhungen versprechen bei immer mehr Rentnern, man bedenke, die Generation der Babyboomer kommt, ist fatal. Ob eine aktiengestützte Rente der Königsweg ist, wird sich noch zeigen müssen. Die 10 Milliarden Euro, die die Rentenversicherung nach dem Koalitionsvertrag bekommen soll, wird kaum ausreichen. Auch hier ein Vergleich. Der vielbesprochene staatliche Pensionsfonds von Norwegen umfasst 1,1 Billionen Euro. Wenn es uns ernst ist mit einer teilweisen Kapitaldeckung, dann braucht es auch hier mehr Geld. Neben den klimapolitischen Fragen ist die Sicherung unserer sozialen Sicherungssysteme genauso wichtig und sollte nicht stiefmütterlich behandelt werden, in der Hoffnung, dass sich die nächste Regierung schon darum kümmern wird. Das Problem ist schon jetzt da.
Was sind eigentlich Sonnenstürme und was hat die Entwicklung des GPS damit zu tun? Kurzer Spoiler, seit 2003 hatten wir eher geringe Sonnenaktivitäten zu verzeichnen und unter diesen Umständen konnte sich das Global Positioning System, kurz GPS, planmäßig in einer ruhigen Umgebung entwickeln. Nun könnte sich die Situation durch die erhöhte Aktivität der Sonne ändern. Eine Recherche von Dorothee Frank. Sprecher ist Tim Rotthaus.
Sonnenaktivitäten waren bisher ein Ereignis, das fast ausschließlich die Anwohner der nördlichen Breiten interessierte. Und Touristen, die diese entweder als Polarlichter sehen wollten oder als zusätzliche Strahlung während eines Fluges über den Pol abbekamen. Den normalen Bürger, die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und die Bundeswehr interessierte es eher weniger. Dann kam GPS, in einer Zeit, in der die Sonne die geringsten Aktivitäten seit Beginn der Aufzeichnung zeigte. GPS konnte sich also in einer ruhigen Umgebung entwickeln. Die Anwendung ungestört von außerterrestrischen Störungen in Technologien einfließen. Und GPS ist bei weitem nicht nur ein Tool für Navigationssysteme. Es übermittelt neben dem Standort auch die genaue Zeit. Bei der Berliner Sicherheitskonferenz sagten Vertreter der Luftwaffe, dass ein Tag ohne Weltraumnutzung eigentlich nicht mehr denkbar sei. Zumindest nicht in unseren globalen, vernetzten und hochtechnologisierten Ländern. GPS ist eine amerikanische Entwicklung, im Ursprung für das Militär. Bis zum Jahr 2000 war das zivile GPS eher ungenau. Das präzisere militärische ließ sich nur durch die von den Amerikanern vergebenen Schlüssel nutzen. Als im Jahr 2000 dann die USA diese Unterschiede aufhob, kam der Durchbruch für den zivilen Technologiebereich. Autonavigationssysteme kamen flächendeckend auf den Markt. Autonome Systeme von selbstfahrenden Autos bis hin zur Drohne sind ohne Zugriff auf GPS nicht denkbar. 2007 stellte Steve Jobs das erste iPhone vor. Alles, was heute selbstverständlich ist, hat eine Beziehung zum GPS und entstand nach der aktiven Phase der Sonne. Der letzte große Sonnensturm war 2003. Er ging als Halloween-Sturm in die Annalen der Fluglotsen ein. Diese waren damals hauptsächlich betroffen und mussten mit den schwerwiegenden Folgen des Sonnensturms umgehen. Der Rest der Menschheit war noch nicht technologisiert genug, um wirklich gestört zu werden. Dafür kann jeder Fluglotse, der damals bereits im Dienst war, von dem Chaos erzählen. Davon, dass zwischenzeitlich die Kontrolle über den Luftverkehr tatsächlich verloren ging. Noch kritischer war nur der Sonnensturm von 1989, der sogar Umspannwerke in den USA zerstörte. Nur trat die Sonne, wie gesagt, nach 2003 in eine ruhige Phase ein. Allerdings lebt die Sonne in Zyklen. Auf eine aktive Phase folgt eine Beruhigung und daraufhin wieder eine aktive Phase. Und die Sonne hat mittlerweile wieder an Aktivität begonnen. Wann ein Sonnensturm die Erde beeinflusst, lässt sich nicht langfristig vorhersagen. Die Sonneneruptionen müssen schließlich die Erde direkt treffen, um ihre Auswirkungen zu zeigen. Über Beobachtungssensoren zur Sonnenaktivität verfügen zudem nur die USA. Deutschland ist also auf den aktiven Datentransfer durch den Verbündeten angewiesen. Es ist allerdings kaum vorstellbar, dass während der aktiven Phase der Sonne nicht der ein oder andere Sonnensturm die Erde trifft. Die Auswirkungen auf das GPS und somit auf das gesamte Leben dürften interessant sein.
Mit diesen Aussichten auf vielleicht etwas turbulentere Zeiten verabschiedet sich das gesamte Public Sector Insider Team in die Weihnachtszeit. Wir wünschen besinnliche Feiertage und einen angenehmen Jahreswechsel. Wir machen eine kurze Podcast-Pause und hören uns dann am 11. Januar wieder. Bis dahin!
Musik.